Ja, ich war zwar letzten Sonntag nicht da, da ich mal wieder arbeiten musste, aber ich habe mir von Mieke sagen lassen, dass er über das Thema Vergebung gesprochen hat. Richtig? Ja, also die da waren, können das bestätigen. Das ist gut. Und heute haben wir das Abendmahl. Und ich würde gerne noch etwas weiter über dieses Thema Vergebung sprechen. Und zwar über die Art und Weise, wie Jesus mit uns umgeht. Und das an einem ganz konkreten Beispiel. Denn Vergebung ist eines mit der wichtigsten Dinge in unserem Leben. Das ist etwas, worauf wir niemals verzichten können. Egal wie jung oder wie alt wir sind. Egal wie lange wir Jesus nachfolgen. Wir werden nicht perfekt. Jedenfalls nicht hier auf dieser Erde. Und deshalb brauchen wir es immer wieder, in die Gegenwart Gottes zu gehen, immer wieder auch Vergebung zu erfahren. Und das Schöne ist, dass Gott, Jesus, sie uns immer wieder anbietet. Und etwas, was ich ganz besonders toll an der Bibel finde, ist, dass sie so ehrlich ist. Ich glaube, das ist das ehrlichste Buch, das ich kenne, weil Gott es geschrieben hat. Ich bin überzeugt davon, wenn Menschen die Bibel geschrieben hätten, dann ständen einige Seiten nicht dort drin. Ne? Wenn Menschen geschrieben, die Bibel geschrieben hätte, wäre das wahrscheinlich so, dass von den Helden immer das Positive genannt würde. Ja, was Mose Großes getan hat, was David Großes getan hat, was die Apostel Großes getan hätten. Aber ich glaube, dass viele Geschichten nicht drin stehen würden, wo genau auch diese Leute versagt haben. Und das Schöne ist, sie steht drin in der Bibel. Die Bibel ist total ehrlich. Sie kennt ihre Helden. Sie kennt das, was große Männer und Frauen im Glauben getan haben. Aber sie stellt jeden auch so dar, wie er wirklich ist. Nicht als den Perfekten, an den nichts drankommt, sondern als genauso wie wir auch Fehlerhafte und Menschen, die eben auch mal versagen. Aber die daraus etwas lernen und dann in ihrem Glaubensleben weiterkommen. In den Sprüchen 24, Vers 16 steht, denn der Gerechte fällt siebenmal, und dann kommt etwas Entscheidendes, und steht wieder auf. Das ist das Wichtige. Die Bibel sagt nicht, wir müssen perfekt sein, nicht fallen dürfen, nein, aber sie sagt, steh danach wieder auf. Und sie gibt uns die Möglichkeit, Jesus gibt uns die Möglichkeit, immer wieder aufzustehen. Und einer von dem, der das an seinem eigenen Leben erfahren hat, über den möchte ich heute sprechen. Und ich möchte sprechen, wie Jesus ihm begegnet ist, nachdem er doch so versagt hat. Und den kennt ihr alle. Das ist nämlich Petrus. Die Bibel zeigt uns einmal das Versagen des Petrus. Er verleugnet Jesus dreimal. Aber sie zeigt uns auch, wie dann Jesus diesem Petrus begegnet und wie er dann mit ihm umgeht. Und wir finden diese Situation im Johannes Kapitel 21. Und wenn man sich das dann anschaut, was dort geschieht, was dort gesagt wird, wie Jesus mit diesem doch sehr verunsicherten und sicherlich auch beschämten Petrus umgeht, dann kann man daraus etwas Wunderbares erkennen, nämlich die große Barmherzigkeit Jesu zu Petrus, aber auch zu uns. Einmal die Bibelstelle, Johannes 21, Vers 15 bis 17. Als sie nun gefrühstückt hatten, sprach Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er sprach zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn Jonas, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn Jonas, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wenn wir in dem Kapitel vorher lesen, dann stellen wir fest, dass diese Geschichte an einem Morgen stattfindet, nachdem Petrus und andere Jünger eine ganze Nacht über gefischt haben. Und obwohl sie erfahrene Fischer waren, haben sie nichts gefangen. Die Netze waren leer. Und dann lesen wir, dass es Morgen wurde und dass sie am Ufer jemanden stehen sahen, den sie nicht zuerst erkannten. Und der sie dann fragte, ob sie was zu essen haben. Sie verneinten das natürlich, denn sie hatten ja nichts gefangen. Und derjenige sagte dann, werft eure Fische eure Netze zur Rechten aus. Und als sie das dann gemacht haben, fingen sie plötzlich so viele Fische, sagt die Bibel, dass fast die Netze gerissen wären. Und daran erkannten sie, wer da plötzlich stand. Dass das nicht irgendjemand war, sondern dass das Jesus war. Und dann lesen wir, dass als Petrus das verstanden hat, wer da denn am Ufer stand, er sofort ins Wasser sprang, um als erstes bei Jesus zu sein. Und dann erlebt er etwas Interessantes. Nämlich als er an Land kommt, ist da schon ein Feuer. Sind da schon Lebensmittel? Ist da schon Fisch da? Nicht das, was sie gefangen hatten, sondern das, was Jesus für sie bereitet hatte. Das ist für mich auch so ein Bild, wie Jesus mit uns umgeht. Wir kommen zu ihm und dann hat er eigentlich schon alles, was wir brauchen, da. Alles ist vorhanden. Er weiß genau, was wir brauchen. Er kennt dich und mich, er kennt unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche, den Hunger, den wir haben. Die haben die ganze Nacht gefischt, nichts gefunden. Also die hatten mit Sicherheit Hunger. Und Jesus hat alles schon bereit. Es ist gar nicht das, was sie gefangen haben, sondern das, was er ihnen vorbereitet hat. Das ist das, was sie jetzt bekommen. Finde ich eine ganz wunderbare Sache. Und das gilt nicht nur zu der Zeit, wo Petrus da war, sondern das dürfen auch wir immer wieder erleben, dass Jesus sich um uns kümmert, er unsere Bedürfnisse kennt und stillen möchte, wenn wir zu ihm kommen. Und dann kommen wir zu dieser Geschichte, die wir gerade gelesen haben hier. Nachdem sie nun alle satt waren, wendete sich Jesus an Petrus. Und jetzt könnte man denken, und vielleicht hat Petrus das auch erwartet, oha, jetzt kommt aber eine Standpauke. Hätte er doch verdient, oder? Wie wären wir damit umgegangen, wenn uns jemals jemand dreimal verleugnet hätte und dann abgehauen wäre und uns allein gelassen hätte? Also ich glaube, dem hätte ich schon mal das eine oder andere gesagt. Und ich kann mir vorstellen, dass Petrus auch während des Essens immer gedacht hat, na, was kommt denn da jetzt gleich noch? Aber nichts davon lesen wir hier. Wir lesen keine Vorwürfe. Wir lesen nichts Negatives. Was jetzt folgt, ist ein seelsorgerliches Gespräch, das Jesus mit diesem doch so verunsicherten und sicherlich auch ängstlichen Petrus führt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich lange gefragt, warum Jesus ihn das dreimal fragt, dreimal dieselbe Frage. Die meiste Antwort, die man darauf bekommt, naja, er hat ihn ja auch dreimal verleugnet. Das mag einer der Gründe sein, aber ich habe festgestellt, wenn man sich mit dem Text mal ein bisschen näher beschäftigt, dann steckt da noch viel mehr hinter. Dann geht es nicht nur darum, dreimal versagt, dreimal gesagt, ich hab dich lieb, sondern dann geht es darum, dass Jesus Petrus auf einer Seite sagen möchte, ich lasse dich deshalb nicht los und auf der anderen Seite aber sehen möchte, ob Petrus aus dieser Sache etwas gelernt hat. Einmal nur den Vers 15. Das ist das nächste, was dann. Genau. Das ist die erste Frage, die erst gilt. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer. Jesus fragt ihn hier: Liebst du mich mehr als die anderen? Und das Wort "liebst du mich", was er hier gebraucht, ist das Wort Agapao. Und das ist der Begriff für die göttliche Liebe. Ein unendlich hoher Standard, der hier genannt wird. Was macht Petrus? Er sagt: Ja, ich habe dich lieb. Da merkt man den Unterschied schon ein bisschen im Deutschen. Im Griechischen antwortet er mit Philia. Das heißt, mit der überhaupt uns möglichen menschlichen Liebe. Warum macht Jesus das? Warum stellt er hier einen so hohen Anspruch, von dem er doch eigentlich weiß, dass Petrus den nicht erreichen kann? Dazu müssen wir uns mal ein bisschen angucken, wie war denn so der Charakter des Petrus? Wenn wir uns die Bibel anschauen, dann stellen wir fest, dass er immer so der war, der vorne weg war. Der auch sehr viel auf seine eigene Kraft baute. Als er Jesus auf dem Wasser gehen sieht, will er als erster sofort hin. Irgendwann stellt er dann fest: Oh, da gibt es Wellen. Und ja, geht unter. Jesus aber rettet ihn. Als Jesus seine Jünger einmal fragt, für wen sie ihn halten, ist es sofort Petrus, der antwortet. Die anderen haben gar keine Chance zu antworten. Und als Jesus von seinem Leiden oder Tod spricht, tadelt Petrus Jesus dafür. Und Petrus ist es auch, der auf dem Berg der Verklärung zu Jesus kommt und sagt: So, jetzt lass uns mal hier Hütten bauen. Hier ist es gut. Und am Ende kämpft er im Garten Gethsemane mit seinem Schwert und schlägt dem armen Melchus ein Ohr ab. Also Petrus war einer, der immer schnell vorne weg war, der sehr von sich auch überzeugt war. Und das sehen wir auch in einer Aussage, die Petrus im Garten Gethsemane macht. Die lesen wir in Matthäus 26, Vers 33. Da sagt Jesus, dass sie sich alle mal an dem Abend noch an ihm ärgern werden. Und die Antwort des Petrus ist: Wenn sich alle an dir ärgern werden, ich nicht. Selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Also wenn wir uns den Petrus angucken, zu diesem Zeitpunkt stellen wir fest, dass es jemand ist, der sehr von sich überzeugt war. Immer vorneweg. Und wenn man das sich so hier anhört: Wenn sie sich alle an dir ärgern, ich werde das nicht tun, dann hatte er auch so ein etwas, hat das für mich auch ein bisschen was mit Überheblichkeit zu tun. Ne? Ich bin besser als die anderen. Die könnten vielleicht dich verleugnen, aber mir kann das nicht passieren. Eine sehr starke Einstellung von sich selber. Aber genau das ist das Problem von Petrus gewesen. Das ist auch das Problem, wenn wir so sind. Die Bibel sagt an einer Stelle im Jakobus 4, Vers 6, dass Gott den Hochmütigen oder den Stolzen widersteht, aber den Demütigen, denen gibt er Gnade. Und wie gesagt, wir lesen immer wieder von Petrus: Er handelt vorschnell, redet schnell. Aber genau dieses Vertrauen auf seine eigene Kraft brachte ihn letztendlich dann in diese Situation des größten Versagens seines Lebens. Nämlich als er dann, nachdem Jesus verhaftet wurde, angesprochen wird, ob er nicht dazugehört, kneift er. Der vorher noch sagte: Ich sterbe sogar mit dir, verleugnet. Und er schwört sogar. Matthäus 14, Vers 71 steht an: Und er fing an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Was für ein Unterschied. Und nun steht dieser Petrus oder sitzt dieser Petrus neben Jesus und weiß genau, was da geschehen ist. Und Jesus kommt und will ihm zeigen, dass er ihn wegen seines Versagens nicht aufgibt. Aber er will ihm auch zeigen, dass er daraus etwas gelernt haben soll. Und darum geht es in diesem Gespräch. Jesus fragt Petrus mit diesem Wort Agape nach dieser göttlichen Liebe, zu der wir Menschen überhaupt nicht in der Lage sind, weil sie sich selbst aufgibt und ohne Bedingungen liebt und sogar wirklich für andere stirbt, weil er jetzt wissen wollte, wie reagiert der? Was glaubt ihr, wie hätte Petrus reagiert, wenn er diese Verleugnungssituation nicht gehabt hätte? Ich glaube, dann hätte der genauso selbstbewusst gesagt, natürlich kann ich das. Klar doch. Und er wäre so in dieser Einstellung auch weiter in seinem Glaubensleben gegangen. Jetzt hat er aber erlebt, dass das, was er von sich dachte, nicht wirklich war. Dass auch er, wie alle anderen auch, versagt hatten. Und traut sich nicht, auch mit Agape zu antworten. Kann ich gut verstehen. Aber er zeigt auch, ich will es eigentlich, denn er antwortet ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Aber er erkennt, dass es sich hier dass er erstmal nur mit seiner Liebe kommen kann, die er sowieso hat, die wir als Menschen haben. Aber diese Liebe ist eben nicht wie die Agape. Unsere Liebe ist meist berechnend. Sie beruht auf gemeinsame Interessen, die wir haben. Wir lieben Menschen, die gleichen Ziele oder Hobbys oder Vorstellungen haben. Und unsere menschliche Liebe hat Grenzen und ist oft zeitlich. Jetzt mit dieser Erkenntnis, ich habe versagt, erkennt er selber seine eigenen Grenzen. Und erkennt, dass er nicht besser ist als die anderen. Und dass seine Kraft nicht ausreicht, um wirklich den Weg gehen zu können, den Jesus vorbereitet hat. Oder Jesus zu versprechen, dass er ihn mit Agape liebt. Und deshalb sagte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus lässt diese Antwort erstmal so stehen und fragt ihn noch einmal. Vers 16. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn Jonas, liebst du mich? Hier steht jetzt nicht mehr der Zusatz mehr als alle anderen. Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Wieder dieselbe Frage. Wieder die Frage mit dem Wort Agape. Diesmal aber nicht mit mehr als die anderen. Und Petrus hatte jetzt schon erkannt, also mehr als die anderen bin ich sowieso nicht. Aber jetzt, er hat aber auch noch mehr erkannt. Nämlich er hat auch erkannt, es geht überhaupt nicht mit Agape-Liebe aus eigener Kraft. Petrus gibt zu, dass er nicht nur nicht besser ist als alle anderen, sondern dass er überhaupt nicht in der Lage ist, Jesus zu versprechen, ihm mit dieser Agape-Liebe zu lieben. Aber er zeigt noch einmal, dass er immer noch bereit ist, zumindest das zu geben, was er hat, nämlich diese menschliche Liebe, diese Philia. Und das Schöne ist, mehr will Jesus auch gar nicht. Weder von Petrus noch von dir und von mir. Jesus erwartet von uns nicht, dass wir Dinge schaffen können, die wir eben sowieso nicht schaffen können. Was er möchte, ist, dass wir bereit sind, uns ihm in all unserer Schwachheit zur Verfügung zu stellen, ihn zu lieben und zu folgen. Und jetzt fragt er ihn das dritte Mal. Und da sagt er und spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn Jonas, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Bei der dritten Frage kommt Jesus jetzt genau auf das Niveau das für Petrus möglich ist, runter. Hier fragt er nicht mehr nach Agape, sondern Jesus benutzt hier dasselbe Wort von Philia. Er sagt, ich weiß doch, dass du das nicht kannst, aber bist du bereit, das, was du geben kannst, zu geben? Und Petrus hat gelernt. Er hat verstanden. Er hat seine Grenzen begriffen. Auch wenn es schmerzt, wenn wir an unser Versagen denken, wenn Jesus, Petrus oder auch uns in unserem Leben mal zeigt, wo unsere Grenzen sind, dann tut er das nicht, um uns zu bedrücken oder uns zu demütigen, sondern wenn Jesus uns auf so etwas aufmerksam macht, dann will er, dass wir lernen, dass wir unsere Grenzen erkennen, akzeptieren und dann aus seiner Kraft heraus leben und dann Dinge tun können, die wir aus eigener Kraft nicht tun können. Er möchte helfen, dass wir das erkennen, dass es nicht darum geht, aus eigener Selbstsicherheit oder Kraft im Glaubensleben zu leben. Jesus geht in sehr liebevoller Art auf den von sich wahrscheinlich sehr enttäuschten Petrus zu. Aber er lässt das Geschehen nicht einfach unter den Tisch fallen. Er spricht das schon an. Und das ist auch wichtig. Denn wenn Jesus das nicht ansprechen würde und nicht sehen würde, hat Petrus etwas gelernt, hat er das verstanden, dann würde Petrus wahrscheinlich das immer weiter verfolgen, bedrücken. Und es würde ihm nicht weiterbringen. Nein, wenn Jesus uns auch mal Dinge in unserem Leben zeigt, die nicht in Ordnung sind, dann damit wir daran wachsen und weiterkommen. Und so war es auch bei Petrus. Und das Schöne ist, jedes Mal nach dieser Frage bekommt Petrus eine neue Aufgabe. Beim ersten Mal sagt Jesus, hüte meine Schafe. Beim zweiten Mal, weide meine Lämmer. Und beim dritten Mal, erneut, hüte meine Schafe. Und hier wird Petrus ein Auftrag gegeben, weil er jetzt an der richtigen Stelle steht, weil er jetzt bereit ist wirklich dafür, weil er jetzt nicht denkt, okay, ich laufe jetzt los und kann das aus eigener Kraft, sondern weil er erkannt hat, ich habe diesen Auftrag, aber ich kann ihn nur mit Gemeinschaft, mit der Kraft Gottes überhaupt erfüllen. Und das ist ein wunderbarer Auftrag, den hier gegeben wird. Hier geht es um Hirten und Schafe. Und es geht darum, Menschen zu führen, zu versorgen, zu beschützen, ja, vorwärts zu bringen, zu leiten, vielleicht auch mal zu tragen, wenn sie nicht weiterkommen. Genau das machen Hirten mit ihren Schafen. Ein großer Auftrag, den hätte er aus eigener Kraft niemals schaffen können. Das geht nicht aus menschlicher Kraft. Denn dazu ist eine übernatürliche Liebe zu Menschen notwendig, eben diese Agape. Aber die kann uns nur Gott geben, nur der Geist Gottes geben. Und das ist dasselbe mit dir und mit mir. Auch wir versagen. Auch oft, weil wir uns auf unsere eigene Kraft verlassen, weil wir denken, kriegen wir schon irgendwie hin. Wir wissen, wie es funktioniert, los geht's. Und wenn dann das Erlebnis des Versagens ist, darfst du wissen, dass Jesus dich immer noch weiter festhält. Und dass er kommt und hofft, dass du etwas daraus gelernt hast und dir einen Auftrag weitergeben möchte. Das, was wir auch aus dieser Geschichte lernen können, ist, dass Jesus an Petrus weiter geglaubt hat. Und das gilt nicht nur für Petrus, sondern auch für dich und für mich. Gott glaubt an dich. Egal wie du dich im Augenblick fühlst. Er kennt deine Schwächen, meine Fehler, unsere. Er kennt das alles, aber er glaubt an dich. Und er hält daran fest. Der Teufel will uns immer weismachen, dass wir sowieso nichts können. dass wir sowieso ständig versagen, dass wir in sich nichts sind, dass alle anderen sowieso besser sind und wir es vielleicht am besten gleich lassen sollten. Aber Jesus ist anders. Er sagt, ich kenne deine Schwächen, aber ich glaube an dich. Wenn du dich an mich hältst, wenn du meine Kraft in Anspruch nimmst, dann wirst du das, wofür ich dich bereitet habe, auch schaffen. Darum höre nicht dann auf die Stimme des Satans, denn der hat eigentlich nur die Angst davor, dass du anfängst, wirklich mal anfängst, das anzunehmen, was Gott für dich bereitet hat und so Gott dich gebrauchen kann, sein Reich zu bauen. Jesus glaubt an dich. Er hat dich am Kreuz erlöst. Nicht, damit du nur hier einen Platz im Gottesdienst warm hältst, sondern weil er dich gebrauchen möchte und mit dir sein ewiges Reich bauen möchte. Er hat jeden von uns mit unterschiedlichen Fähigkeiten ausgestattet, damit er durch dich Menschen erreichen kann. Und da, wo unsere Fähigkeit, unsere Kraft oder unsere Liebe nicht ausreicht, da beschenkt er uns mit seiner göttlichen Kraft. Die Bibel sagt, er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und Petrus kommt anders aus dieser Begebenheit mit Jesus heraus, als er reingegangen ist. Neu gestärkt. Mit der richtigen Einstellung für sich und das Wirken Gottes. Und das sehen wir dann ja in seiner weiteren Geschehen, was er alles tut. Was er alles erträgt. Ja, wir lesen an einer Stelle, wie oft er gesteinigt wird und das, was er alles tut und letztendlich ja das Reich Gottes wirklich in großer Art und Weise mitbaut. Aber ich glaube, dass diese Geschichte, diese Begebenheit dort, wo Jesus ihn dreimal fragt, liebst du mich, entscheidend dafür war, dass dieser Weg auch wirklich so weitergehen konnte. Ein Petrus vorher in seiner Selbstüberschätzung hätte das nicht vollbringen können. Aber durch dieses seelsorgerliche Gespräch, das Jesus hier mit ihm geführt hat und wo er ihm eigentlich zeigt, wo seine Stellung ist und was Jesus für ihn tun möchte, war er in der Lage, dann hinterher einer der größten Apostel überhaupt zu werden. Und so, wie Jesus hier liebevoll auf Petrus zugeht, ihm zeigt, dass es wichtig ist, dass er in seinem Leben nicht auf sich selber seine Stärke achten sollte oder sich stellen sollte, und dass Jesus selbst, wenn er komplett versagt hat, noch immer an ihn glaubt und ihm auch seine Berufung nicht wegnimmt, so darfst du das auch wissen heute. Auch wir sollen und brauchen nicht in unserer eigenen Kraft unser Glaubensleben zu führen. Ja, Jesus will uns alles, was wir brauchen, alle Kraft, alle Weisheit, alle Fähigkeiten, die dazu notwendig sind, schenken, wenn wir ihn lassen. Und selbst dort, wo wir versagt haben, reicht Jesus uns seine liebevolle Hand, schenkt uns seine Gnade und ist bereit, weiter an uns zu glauben und mit uns sein Reich zu bauen. In 2. Timotheus 2, Vers 13 steht eine wunderbare Aussage. Dort steht nämlich, dass unser Gott, selbst wenn wir untreu sind, treu bleibt. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Das ist das, worauf wir uns immer wieder neu stellen können. Jesus sagt, vertraue mir und folge mir nach. Amen. Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass du ein wunderbarer Seelsorger bist. Du kennst uns. Du weißt alles, was in unserem Leben geschehen ist und selbst die Dinge, die noch geschehen werden, kennst du. Und dennoch sagst du Ja zu uns, gibst uns ja einen Platz in deinem Reich und auch einen Platz, wo wir in deinem Reich mitbauen dürfen, Herr. Und Herr, ich bitte dich, dass wir ja immer wieder neu begreifen, dass wir all das nicht aus eigener Kraft können, aber dass du uns alles zur Verfügung stellst, was wir brauchen. Ich danke dir, dass du auch dort, wo wir versagen, dass du immer noch an uns glaubst und mit uns weitermachst, wenn wir bereit sind, ja, das, was wir können, dir zur Verfügung zu stellen. Und ich bitte dich, ja, dass du uns auch ganz neu ausrüstest. Dass du uns auch ganz neu eine Kraft gibst, Herr Jesus, dein Reich zu bauen, hier in unserer Stadt, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du noch so viele Menschen kennst und liebst, Herr, die du zu deinem Volk hinzufügen möchtest, Herr. Und wir wollen ein Teil dessen sein. Schenke du uns dazu deiner Gnade, Herr. Dafür danke ich dir. Amen.